Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wie können Projekte an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft zum besseren Verständnis von Klimawandel und Klimagerechtigkeit beitragen? Dazu ein Gespräch mit Fariba Mosle, die Konferenz Open Water Dialogues in Bad Ischl kuratiert hat. Um Dialog geht es auch im zweiten Beitrag heute, wo wir uns im Rahmen unserer Reihe Netzpunkte mit Medienbildung auseinandersetzen, diesmal im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit. Hallo und willkommen beim Widerhall. Am Mikrofon begrüßt Sie dieses Mal Magdalena Stammler. Folgender Beitrag könnte zum Nachdenken anregen und vielleicht sogar inspirieren, durch kleine Schritte zum Klimawandel positiv und aktiv beizutragen. Heute tauchen wir ein in die Welt der Open Water Dialogues, einem Projekt der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024, das sich mit der Zukunft unseres Wassers auseinandersetzt. Warum ist es wichtig, sich im Zusammenhang mit Klimawandel mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit zu befassen? Wieso braucht es dazu interdisziplinäre Ansätze und wie können Formate zum Dialog beitragen, die sich an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft bewegen? Fariba Mosle ist die Kuratorin der Open Water Dialogues, die vergangenes Wochenende in Bad Ischl stattgefunden haben. Kurz vor Start dieser Veranstaltungsreihe hat Julia Mühlecker Fariba Mosle zum Gespräch getroffen.
Fariba Mosle, Sie kuratieren gemeinsam oder organisieren gemeinsam mit Jörg und Ingrid Schauberger die Open Water Dialogues, eine Konferenz im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Welche Rolle spielt denn das Wasser in Bezug auf den Klimawandel? Und warum haben Sie sich denn entschieden, diesen Fokus auf den Dialog zu setzen?
Also das Element Wasser prägt vor allem die Region des Salzkammergutes neben dem Salz und dem Holz seit vielen Jahrhunderten. Bis heute ist es ein entscheidendes Element und das ist der Ausgangspunkt für diese Konferenz. Wasser verbindet uns alle, also uns Menschen verbindet das Wasser alle. Und es ist aber auch eine Metapher für ganz viele andere gesellschaftspolitische Themen und auch den Klimawandel betreffend. Innerhalb Österreichs ist das Wasser auch unterschiedlich verteilt. Auch hier gibt es schon Disparitäten und anhand des Wassers kann man auch die ganzen Entwicklungen im Klimawandel runterdeklinieren. Wir haben es als Ausgangspunkt genommen für die Open Water Dialogues, aber wir werden uns mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen, die weit über das Wasser dann hinausgehen und Fragen des Klimawandels bis hin zur Klimasolidarität besprechen.
Sie haben jetzt auch zur Inspiration dieser Konferenz schon anklingen lassen. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit der Familie Schauberger? Sie selbst stammen ja nicht ursprünglich hier aus Ischl, sondern, glaube ich, aus der Welser Gegend und arbeiten in der Brunnenpassage in Wien. Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin in Wels geboren und in der Welser Gegend aufgewachsen und habe dann im In- und Ausland studiert, lebe in Wien. 2021 durfte ich in der Region verstärkt im Rahmen des Festivals der Regionen arbeiten, habe da ganz viele unterschiedliche Protagonistinnen der Region kennengelernt, auch die Schaubergers, Jörg und Ingrid, aber da wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, dass wir jetzt diese Konferenz gemeinsam kuratieren und organisieren. Natürlich auch Menschen, die jetzt für die Kulturhauptstadt arbeiten, kennengelernt und die haben mich eingeladen, die kennen meine Tätigkeit als Kuratorin in der Brunnenpassage und auch freiberuflich für Studio One. Das ist ein Verein, den ich gegründet habe. Und jetzt ging es darum, diese Konferenz transdisziplinär zu gestalten, also spartenübergreifend. Wir haben ja Expertinnen aus Kunst, Kultur und unterschiedlichen Alltagspraxen eingeladen. Genau, also in meiner Praxis geht sehr viel um Transdisziplinarität, aber ich bin sehr stark aus dem Kunst- und Kulturkontext kommend. Jörg und Ingrid Schauberger bringen ja die explizite Wasserexpertise mit und ja, gemeinsam haben wir jetzt ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt.
Fariba Mosle, warum ist denn dieser interdisziplinäre Ansatz in Ihren Augen wichtig bei der Diskussion über die Zukunft des Wassers?
Also die Zukunft des Wassers ist ja die Zukunft von uns allen. Das spricht, also sprich, es geht nicht nur Wasserexpertinnen, Naturwissenschaftlerinnen etwas an. Die kennen sich eh aus außerdem und die haben auch ganz viele Lösungen. Es geht darum, also der Untertitel, oder eigentlich der Titel beinhaltet ja auch die Dialoge. Sprich, wir wollen miteinander reden und da müssen wir uns auch von Wasserexpertisen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich sozusagen wegbewegen hin zu uns allen eigentlich. Also wir haben alle mit Wasser tagtäglich zu tun. Wir haben alle mit den Klimaveränderungen zu tun. Der betrifft uns einfach alle. Und die letzten Jahre waren davon geprägt, dass in den Medien oder auch inzwischen in unseren Alltagssituationen Untergangsszenarien im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz sehr vorrangig sind. Also so, dass man irgendwie auch diese Handlungsohnmacht spürt als Individuum. Und in diesen Dialogen geht es darum, dass man disziplinenübergreifend bespricht, was man nicht alles machen kann. Es ist ja noch nicht zu spät. Das ist irgendwie so die Hauptbotschaft dieser Konferenz. Mut machen, Visionen teilen. Es gibt eben auch aus Kunst, Kultur, künstlerischen Praxen, aus der Landwirtschaft, aus aktivistischen Kreisen auch politische Philosophie etc. Handlungsmöglichkeiten. Wir haben alle als Individuen, aber auch als Gesellschaft und Communities Möglichkeiten im Umwelt- und Klimaschutz, im Wasserschutz positiv zu handeln und aktiv zu werden. Und das funktioniert auf jeden Fall leichter, wenn man sich auf die Gemeinschaft konzentriert. Ich denke, das individuelle Handeln, der individuelle ökologische Fußabdruck, der kann manchmal ganz schön frustrierend auch sein. Das ist irgendwie so eine negative Herangehensweise. Es ist auch relativ entpolitisiert. Mit den Open Water Dialogues wollen wir auch einen Fokus werfen auf den Klimahandabdruck, der mehr den Blick auf strukturelle Möglichkeiten der Veränderung wirft. Politischen Druck ausüben als Gemeinschaft. Im Kunst- und Kulturbereich werden momentan alle möglichen Calls und Förderungen ausgeschrieben, hinblicklich Klimafragen zum Beispiel. Und das hat ja auch seine Begründung. Wir müssen uns damit beschäftigen. Eine Landwirtin muss sich genauso damit beschäftigen, dass sich das Klima verändert, aber wie auch jedes Individuum, das irgendwo in einer Wohnung wohnt, die super erhitzt ist. Oder wie kann man seinem Beruf nachgehen oder transgenerational. Und deshalb ist es wichtig, sie in den unterschiedlichsten Berufssparten, aber auch privaten Lebensbereichen diese Fragen zu stellen. Wie können wir dazu beitragen, dass die notwendige Klimawende erreicht wird.
Sie haben jetzt verschiedene Gruppen auch schon angesprochen. Einerseits auch Expertinnen, die sich damit beschäftigen, mit dem Thema Klimawandel oder auch mit dem Thema Wasser, aber auch Zielgruppen. sowohl Klimawandel oder der Zugang zum Thema Klimawandel als auch der Zugang zum Thema Kunstperformances ist ja für viele Gruppen nicht so ganz einfach. Einerseits, weil es mit Ohnmacht belegt ist, andererseits, weil es wäre, für manche ist ein Kunstdiskurs oder die Kunstbetrachtung. Ist es jetzt für die Konferenz eine Herausforderung, den Zugang zu möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen zu schaffen? Ist es sozusagen auch eine Hürde, beides zu vermischen, das Thema Klimawandel und Kunstperformance oder Kunst?
Ich komme ja mehr aus der Kunst und Kultur. Ich durfte jetzt auch selber sozusagen in meinem beruflichen Leben einen Schwerpunkt setzen auf Fragen von Klimagerechtigkeit. Ich tue mir in meinem kuratorischen Zugang sehr stark mit diskriminierungskritischen Fragen beschäftigen und diversitätssensiblen kuratieren. Und genau da geht es sehr, sehr stark um Dialoggruppen. Deshalb sehe ich dieses spartenübergreifende Arbeiten als eine Chance, als ein Aufmachen. Wir treffen uns hier in Bad Ischl, um eine Plattform zu bilden, dass unterschiedlichste Menschen die Möglichkeit haben, irgendwo auch anzudocken. Ja? Das heißt, auch die expliziten Klimaexpertinnen werden dieses Wochenende hier verbringen und die Möglichkeit haben, mit Künstlerinnen zu sprechen oder auch Bürgerinnen aus Bad Ischl. Wir haben versucht, auch Formate, die relativ niederschwellig sind, zu kreieren. Also in der Konferenz sind die Water Dates am Samstagvormittag sehr zentral. Das sind Kleingruppen-Gesprächsformate. Die Teilnehmenden können face-to-face zusammensitzen mit Expertinnen wie Helga Kromp-Kolb, die ja in Österreich als Klimapionierin gehandelt wird, aber auch mit einer Elisabeth Spitzer, die meiste Zeit in der Arktis verbringt und wirklich Fotos zeigen kann, aber auch Erzählungen, wie sich dort die Gegend verändert, wie Menschen damit umgehen. Wir haben die Frau Zeleni, Janina Zeleni aus Gmunden, eine Landwirtin, eine junge Gemüsebäuerin eingeladen, ihre Erfahrungen zu teilen, genauso wie die Artists for Future. Und das ist auch ein loser, enger Zusammenschluss aus Künstlerinnen, die sich explizit in ihrem künstlerischen Schaffen mit Klimafragen beschäftigen. Ganz viele unterschiedliche künstlerische Positionen sind. Das Stella und Bär Bach haben in dem Zusammenhang das Fahnenmeer konzipiert, wo unterschiedliche Künstlerinnen, einschließlich sie selbst, Fahnen gestalten für Klimakundgebungen, die zum Beispiel bei den Klimastreiks im September im Einsatz sind. Und die werden in Ischl auch im Einsatz sein. Und diese Fahnen tragen Botschaften, sind ästhetisch ansprechbar, mit denen gehen wir raus in die Stadt, begleitet von der Trommelgruppe Ventusul, um auch diese Konferenzräumlichkeiten der Trinkhalle und der BKS-Villa zu verlassen, um draußen mit Menschen in Ischl ins Gespräch zu kommen über diese Themen. Wir haben auch gesagt, wir wollen uns Jugendlichen, ich meine, um die geht's, das sind die Zukunft, beschäftigen. Deshalb haben wir eben Südwind Oberösterreich eingeladen, einen Workshop zu Wasserwelten zu halten für Teenagerinnen. Genau, und es gibt in der Konferenz auch so partizipative Formate, die wahnsinnig niederschwellig sind. Natalia Hecht, eine Community Artist, kommt und wird kleine Interventionen in der Trinkhalle machen und auch in der BKS-Villa, die mit sehr einfachen Impulsen Gespräche initiieren wird. Und ja, dann sind die Dialoggruppen eben schon in Begegnung miteinander.
Sie haben jetzt viele Formate erwähnt. Das ist ja für eine Konferenz sehr ungewöhnlich, dass es sozusagen nicht nur ein Podium gibt und man verfolgt das Wissen, sondern es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Welche Formate gibt es denn noch? Es wurden jetzt manche erwähnt, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr.
Also am Samstag in der Trinkhalle wird Cut Around the World zu Gast sein. Nicht das erste Mal in Bad Ischl. Im Rahmen des Festivals der Regionen war Carmen Subotta mit ihrem Pop-Up-Salon in Reuth tätig. Genau. Aber sie ist Geografin und Stylistin. Cut Around the World wird diesmal hier sein mit Hair Help for Oceans. Das ist eine Initiative, wo Friseurinnen weltweit die Haare sammeln können, die ihre Kundinnen in den Salons lassen oder hier in der Trinkhalle bei dem Pop-up-Salon. Denn Haare sind auch eine Möglichkeit, Klima zu schützen, in diesem Fall Wasser zu schützen. Haare haben die Fähigkeit, dass ein Kilo Haare bis zu 8 Liter Öl aufsaugt. Und ja, wir werden Haare sammeln, um Umweltverschmutzung entgegenzuwirken.
Welche Ziele habt ihr mit dieser Konferenz, mit den verschiedenen Formaten und Projekten, die in dieser Konferenz geboten werden und den doch sehr großen Pool an Expertinnen und aktiven Teilnehmenden?
Ingrid Jörg und ich waren uns relativ schnell sehr einig, dass es wirklich darum geht, Mut zu machen und positive Szenarien im Zusammenhang mit Wasserschutz und Klimawandel auf die Tische und in die Gespräche zu bringen. Mir war es ganz wichtig, lokale, nationale und internationale Expertinnen und Perspektiven zusammenzubringen hier in Ischl und dass Menschen, die hier leben, einfach einerseits auch eigene Perspektiven teilen. Und es kommt ja auch zum Beispiel der Hans-Jörg Schenner. Er ist vom Reinhalteverband Hallstättersee und kann uns da sicher sehr viel erzählen. Herr Wanzenböck, der auch in der zur Forschung, also in der Limnologie in der Region tätig ist, rund um die Seen im Salzkammergut. Da haben wir also starkes lokales Wissen. Durch diese lokalen, nationalen und internationalen Perspektiven soll es um Vernetzung gehen, um Weiterbildung, individuelle und vielleicht auch idealerweise spätestens beim Picnic for Future am Sonntag in der BKS-Villa auch die Bildung von eigener, neuer Communities of Practice, wie ich immer sage, also gemeinsame Handlungsstrategien. Vielleicht entwickelt sich in Ischl Ischl for Future Gruppe.
Das wäre sozusagen dann die Ergebnissicherung des Projekts oder der Konferenz, oder gibt es eine andere Form auch noch, auch vielleicht manche Inhalte nachzuverfolgen?
Wir haben gesagt, im Rahmen der Kulturhauptstadt mit sozusagen mit einem einmaligen Projekt dürfen wir jetzt keine Ziele verfolgen, die nicht seriös sind. Also, aber mit diesen Impulsen, Vernetzen und Kennenlernen kommt was hinaus in die Welt und zum Beispiel, was mir sehr wichtig, eine dekoloniale Perspektive auf Klimabewegungen auch zu diskutieren. In diesem Zusammenhang kommt Lucia Muriel. Sie lebt in Berlin und ist Psychologin und Psychotherapeutin, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Also von Klimaungerechtigkeit und Umweltrassismus, denn der Klimawandel der betrifft ja nicht alle Menschen gleich. Sie wird am Sonntag im Gespräch sein mit der Journalistin Renata Schmidt-Kunz. Die Sendung wird dann im Mai, am 3. und am 9. Mai auf Ö1 ausgestrahlt. Also solche Formate werden dann auf jeden Fall über dieses Wochenende hinauswirken. Aber ich denke auch auf individueller Ebene und dieses Wissen, das hier jetzt gesammelt und geschaffen und verbreitet wird, dass sie da Menschen zusammenschließen und aktiv werden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Julia Mülliger im Gespräch mit Fariba Mosley, der Kuratorin der Open Water Dialogues, die vergangenes Wochenende in Bad Ischl stattgefunden haben. Das in diesem Beitrag erwähnte Interview von Renata Schmidt-Kunz mit Lucia Muriel fand zwar nicht zum geplanten Zeitpunkt auf der Konferenz statt, wird aber dennoch auf Ö1 zu den genannten Zeiten ausgestrahlt werden. Das FRS hat übrigens am vergangenen Freitag die beiden Eröffnungsrednerinnen der Konferenz, Lee Ann Poir und Helga Kromp-Kolb, aufgezeichnet und wird diese in der Sendereihe »Es war einmal live« ausstrahlen. Den genauen Zeitpunkt der Ausstrahlung werden wir natürlich auf unserer Website ankündigen. Wir wechseln das Thema und bleiben doch beim Dialog und der Vernetzung. Für unsere Reihe Netzpunkte haben wir unterschiedlichste Menschen getroffen, die sich mit dem Thema Medienbildung auseinandersetzen. Im Beitrag heute geht es um die Frage, wie die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit gelingen kann. Netzpunkte. Wege zur Medienmündigkeit.
Ein Themenschwerpunkt zu Medien- und Informationskompetenz im Freien Radio Salzkammergut.
Netzpunkte.
Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Wie präsent sind Menschen mit nicht deutscher Muttersprache, vielleicht mit hörbarem Akzent, in Medien? Wie gelingt die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz an Menschen, die vielleicht nach einer Fluchtgeschichte gerade noch damit beschäftigt sind, überhaupt Fuß zu fassen, Deutsch zu lernen, möglicherweise erst einmal lesen und schreiben zu lernen? Meine Kollegin Ida Würer hat Lydia Rössler vom Integrationshaus Wien getroffen, die aus ihren Erfahrungen mit unterschiedlichsten Projekten zum Thema Medienbildung erzählt. Lydia Rössler leitet den Fachbereich Bildung im Verein Projekt Integrationshaus, wo Basisbildungskurse angeboten werden, Deutschkurse und unterschiedliche Projekte zum Einstieg in den Arbeitsmarkt.
Die zwei wesentlichen Zielgruppen von uns sind Frauen, teilweise mit Kinderbetreuungsbedarf, geflüchtete und migrierte Frauen und Jugendliche, das heißt bis zum Alter, ja, bis 21 Jahren bzw. 25 Jahren, je nach Projekt.
Das Integrationshaus hat seine Wurzeln in der Betreuung und Begleitung von geflüchteten und traumatisierten Menschen. Von der reinen Wohnbetreuung über die psychosoziale Beratung hat sich das Integrationshaus mittlerweile auch zum Bildungsanbieter hinentwickelt.
Die Idee, Kurse anzubieten, Sprachkurse oder auch EDV-Kurse, die für den Arbeitsmarkt vorbereiten, ist von Bewohnerinnen gekommen und das ist eben sehr partizipativ und Teilnehmerinnen orientiert. Deswegen wurde das auch versucht umzusetzen. Der volle Name ist ja Verein Projektintegrationshaus. Das heißt, es war von Anfang auch immer die Zielsetzung, möglichst innovative oder gute Dinge umzusetzen, die es woanders noch nicht gibt. Also zum Beispiel heißt das für den Bildungsbereich, wir haben letztes Jahr auch gemeinsam Materialien für die Erwachsenenbildung entwickelt, wo es um das Thema Diskriminierung geht, verknüpft mit Deutsch als Zweitsprache, also anhand von einfach verständlichen Fallgeschichten aus der Praxis zum Beispiel. Also nur ein Beispiel unter vielen.
Praxisorientiert und flexibel wird auch der Bereich Medien- und Informationskompetenz im Integrationshaus angegangen. Zu diesem gesellschaftlichen Lernbereich gibt es verschiedene Projekte. Unter anderem das Projekt DigiDazu, digitale Kompetenzen in Deutsch als Zweitsprache.
Eine Verknüpfung von alltagsrelevanten Deutschkenntnissen mit alltagsrelevanten digitalen Anwendungskenntnissen, das kommt aus dem heraus, dass wir so schnell, also sich sehr, sehr schnell die digitalen Anforderungen ändern und wir auch gemerkt haben, auf der einen Seite kommen die Menschen mit mehr Erfahrung, also im Umgang mit digitalen Anwendungen, weil sie alle mit dem Handy kommen und so weiter, oder es ist viel selbstverständlicher manches geworden. Aber in der Arbeitswelt scheint manches auf den ersten Blick so einfach zu sein, ist aber eigentlich total kompliziert, auch sprachlich. Und da muss man auch wissen, dass es wird oft übersehen, dass es sehr viele gerade auch Dienstleistungsberufe gibt, wo eigentlich sehr viel digitale Kompetenz, Anwendungskompetenz gefordert wird, die auch sozusagen schnell sich wechselt. Genau, und darauf wollten wir vorbereiten und haben eine Plattform geschaffen mit, das ist auch Unterrichtsmaterial, das, oder eigentlich Lernmaterial, das man alleine oder in einer Gruppe verwenden kann. Es ist ausgegangen von authentischen Situationen. Also wir haben zuerst ehemalige Kursteilnehmerinnen interviewt. Was hättet ihr denn gebraucht oder was braucht ihr in eurer Lehre oder in eurem Berufseinstieg? Auch mit Ausbildnerinnen oder Berufsschule Kontakt aufgenommen und dann auch an konkreten Arbeitsplätzen sowas wie eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt, also Beispiel in einer Apotheke oder bei einem Friseursalon. Und auch, genau. Und dadurch sind dann so etwas entstanden, so Lernszenarien. Szenarien sind insofern gut, weil sie so einen spielerischen und ganzheitlichen Hineintauchen ermöglichen. Und Lernszenarien, wo man konkret sieht, von welchem Ort das ist, also mit einem 360-Grad-Bild. Dann wird eine Situation aus dem Alltag, also in drei Unterszenarien, eigentlich drei Situationen, vorgestellt im Arbeitsalltag. Jemand ruft an bei der Friseurin und möchte einen Termin ausmachen zum Beispiel oder eine Kinderbetreuerin möchte ihre Stundenliste ausfüllen. Und dann wird im ersten Schritt sozusagen das sprachliche Verständnis gesichert mit Hörbeitrag und Übungen dazu. Und dann gibt es auch immer einen digitalisierten Arbeitsablauf. Das kann sein zum Beispiel das Eintragen in Excel-Liste oder in einer Datenbank einen Kunden, eine Kundin suchen, die es schon gibt, oder in der Apotheke eine kurze Recherche machen, so etwas. Das wird erklärt in einem Film, wo man sozusagen einen Screen sieht mit auch verständnissichernden Zwischenfragen, also es ist sehr interaktiv. Und dann wird noch einmal eine Anleitung gegeben oder Übungen, dass man sozusagen sowohl das Sprachliche als auch das Digitale versteht. Also sprachlich zum Beispiel meine ich damit, dass was eine Adresse, ein Browser, solche Dinge sind, dass das einfach klar verstanden wird. Und dann gibt es als Abschluss bei jedem Unterszenario eine Anwendungsaufgabe, wo man zum Beispiel ein Foto für die Webseite des Unternehmens selber bearbeitet oder im Pflegeheim gibt es eine Aktivität zu einem Nachmittag, dass man das einfach gestaltet, weil also quasi ein Einladungstext. Genau, und das ist insofern sehr interessant. Es ist halt auf HP5 basiert, also Freeware. Also wir haben das selber uns angeeignet. Es war eine sehr gute Weiterbildung eigentlich für unsere Trainerinnen. Und genau, und das ist aber auch möglich, überall anderswo einzubetten. Ist auch so gedacht dazu, dass es leicht in andere Kontexte oder Plattformen eingebettet werden kann. Es ist die Plattform, gibt es gute Erklärungen filmischer Art auch, wie man das nutzen kann, wenn man es alleine nutzt und auch für Trainerinnen und Trainer ein Leitfaden. Wir machen auch immer wieder Workshops dazu. Und es hat uns gezeigt, wir verwenden das selber auch, dass es einfach nicht so einfach ist. Auch also dass Orientierung im digitalen Raum, dass Links erkannt werden als solche, das ist nicht so klar. Also es hat uns eigentlich auch weitergeführt in unserer Arbeit, bin ich eigentlich sehr froh darüber. Es wird recht viel verwendet im Jugendcoaching, zum Beispiel wenn Jugendliche sich entscheiden für einen bestimmten Beruf im Einzelhandel, wie viel muss ich denn da an digitalen Anwendungskompetenzen kennen und können? Genau, das ist einfach sozusagen, das hat einen interessanten Nutzen und es sind halt sind interaktive Übungen, wo man das Wort genau hineinschreiben muss. Ja? Also nicht sozusagen wie üblicherweise in der Basisbildung oder so sind wir immer so, okay, das halbe Wort geht auch, aber das geht nicht. Und zwar deswegen, weil das erstens von den technischen Voraussetzungen nicht möglich war, aber es ist ein Vorteil, weil das ist ganz wichtig, wenn ich digital suche, dass ich das Wort richtig schreibe oder die Adresszeile. Und das ist so etwas ein Hinführen darauf. Und generell geht es einfach darum, Menschen darauf vorzubereiten, was es sein könnte und dann auch darüber zu sprechen, was tue ich denn bei Schwierigkeiten. Und genau, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und bin auch sehr froh, dass das möglich war, umzusetzen.
Das Phänomen künstliche Intelligenz begegnet Lydia Rössler und ihren KollegInnen im Integrationshaus ebenso seit einiger Zeit.
Uns begegnet die KI vor allem im Moment von den TeilnehmerInnen selber, was eben Suchen betrifft und auch wie suche ich gut, wie kann ich das bewerten, wie wird entschieden, was mir vorgeschlagen wird. Das beschäftigt uns jetzt sehr. Wir haben immer überall eigentlich so digitale Anwendungskompetenzen als Teil unserer Kurse. Da wollen wir auch ein Projekt dazu machen, beziehungsweise führen gerade jetzt so, das heißt, konzipieren gerade jetzt eine eine eigene Workshop-Reihe. Das ist dann für Menschen, viele unserer Projekte sind dann für Menschen, die bei uns im Kurs waren, vielleicht schon woanders sind, nochmal also sprachlich noch schon ein Stück weiter sind und kommen aber gerne zurück oder genau. Und da wollen wir genau diesen Punkt schulen oder trainieren und aufbereiten. Da sind wir gerade dabei. Wo es uns sonst sehr häufig begegnet, ist bei Übersetzungstools. Also auch ganz neu, dass die Jugendlichen einen Arbeitsplatz sehen, das fotografieren und sich dann das gleich übersetzen lassen, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, aber das ist jetzt interessant, wie man damit umgeht. Das ist ja auch noch sozusagen für die Trainerinnen eine Frage und auch, wie man damit kritisch umgeht. Also wir bedauern das sehr, oder versuchen das immer wieder neu einzuführen, dass man doch mal auch wieder mit Wörterbüchern arbeitet, weil das bei gewissen Prüfungsformaten sogar erlaubt ist, damit man sozusagen generell einen anderen Umgang mit Sprache lernt, also oder das bewusst hat, das wissen eigentlich eh viele, aber das einfach bewusst machen, dass es Übersetzungsvarianten gibt, dass es verschiedene Sprachregister und so weiter gibt.
Gerhild Gangelbauer, Basisbildnerin im Lernraum Wien der Wiener Volkshochschulen, hat Ähnliches aus ihrer Unterrichtserfahrung zu berichten.
Medienkompetenz, also es ist klar, es ist eine Querschnittsmaterie und ich kann es irgendwie anbinden an bestimmte irgendwie Anlässe, wo Fragen oder Bedürfnisse irgendwie so der Teilnehmerinnen auftauchen. Das ist so das eine, quasi so eine konkrete irgendwie Anrufung irgendwie so durch die Praxis. Und das andere ist für mich schon auch, also so mit dem ich selber so ein kritisches Hadern habe, also dass es so derartig für Medien, Lernmedien ergibt, die so tun, als würden sie Texte übersetzen können und aber zum Beispiel zugleich davon ablenken, dass es auch eine Lernstrategie braucht, um sich Texte aneignen zu können und zwar ohne Hilfsmittel, das Arbeit schon für mich erledigt. Also so, es ist so viel verfügbar und bei ganz vielen verfügbaren quasi Angeboten frage ich mich, ob's nicht mehr verhindert als fördert oder unterstützt.
Medien- und Informationskompetenz ist ein expliziter Bildungsauftrag in Kursen des Integrationshauses. Lydia Rössler dazu.
Medien ist ja sozusagen sehr vielfältig. Das eine ist natürlich, was am einfachsten ist, bei Unterrichtsmaterialien auch Quellen zu bewerten, auch Quellen zu vergleichen. Eine große Herausforderung oder ein wichtiges Thema bei der kritischen Medienkompetenz ist bei uns eigentlich auch die Information Literacy, weil erstens sind unsere Teilnehmerinnen oft sehr politisiert und sie müssen auch sozusagen, wenn sie Arbeit suchen, bewerten können, sind das valide Informationen oder nicht. Das ist ziemlich schwierig. Es gibt dann noch das digitale Thema, wo es eigentlich auch sehr viel um Dinge geht, wie die Sicherheit mit den eigenen Daten, aber auch, wie stelle ich mich da. Es gibt auch, wenn Menschen im Bewerbungsprozess sind, sehr viel Firmen, die auch schauen, wie sind die Profile in Social Media, und das ist auch nie unpolitisch. Also da geht es auch sehr viel um dieses Bewusstsein, was mache ich wo, wie gestalte ich das, genau. Und was es noch gibt, zum Beispiel bei den Frauenkursen ein großes Thema, ist, wie Social Media die Familien verändert und auch, was das in der Erziehung für ein Thema ist, zum Beispiel. Es gibt ja auch so Dinge, allein wie gestalte ich das Profilbild, ist bei uns schon auch ein großes Thema. Und es geht eigentlich auch darum, was oft übersehen wird, die medienbiografischen Erfahrungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch reinzuholen. Erstens ist es total interessant, auch sehr unterschiedlich. Also ich habe eigentlich viel über TikTok gelernt, als ich bei den Jugendlichen mal vertreten habe. Wir versuchen auch bei den Materialien, wie wir verwenden, zum Beispiel eben auch bei den Hörtexten, da oft auch Sprecherinnen und Sprecher zu verwenden, Beiträge abzuspielen, die vielleicht Deutsch auch nicht als erste Sprache haben. Und auch dadurch kommt man schon, oder auch, es beginnt auch bei Texten. Ich habe bei den, also zum Beispiel bei den Jugendlichen auch Texte zu nehmen, die Menschen geschrieben haben, die auch nicht Deutsch als Erstsprache haben. Also so, die auch über ihre Erfahrungen schreiben. Und auch da ist oft so ein Aha-Erlebnis, was sozusagen, da gibt es doch mehr als man dachte, oder man teilt die Erfahrungen, und auch wo ist denn mein Beitrag, wo ist mein Gestaltungsfreiraum und wo nicht, genau.
Aber wie ist das eigentlich mit der Repräsentation? Menschen mit Migrationsbiografie, Menschen, die vielleicht kein akzentfreies Deutsch sprechen, sind in Medien wenig vertreten. Im freien, nicht kommerziellen Radio bemühen wir uns darum, marginalisierte Gruppen hörbar zu machen. Auch das Integrationshaus hat ein spannendes Projekt zu diesem Thema realisiert.
Es ist entstanden aus einem Projekt, das wir gemeinsam in Frauentreff Pyramidops durchführen. Hatten wir mal eine Zeit eine Workshop-Reihe, die hieß Frauenstimmen. Und da stand am Ende dann ein kurzer Film, und der wurde bei einer Podiumsdiskussion vorgestellt, wo eben Teilnehmerinnen aus dem Projekt am Podium war. Und das war sehr eindrucksvoll zu sehen, mit was für einer viel größeren Aufmerksamkeit auch unsere Teilnehmerinnen das wahrgenommen haben und sich einfach repräsentiert und verstanden gefühlt haben. Und zwar eine gute, da haben wir eine gute Unterstützung gefunden. Es gibt diesen Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer Wien und konnten mit Pyramidops gemeinsam das fortsetzen in einem Projekt, das Frauenstimmen-Podcast heißt. Also wir haben so eine kleine Werkstatt eingerichtet und versucht sozusagen Vermittlungsmethoden, wie erarbeite ich ein Thema, wie gehe ich auch mit der Technik um, so herauszufiltern, wie passt das für unsere Gruppe und was gibt es da für Themen, die an die Öffentlichkeit wollen. Und das können wir derzeit eben noch sehr gut umsetzen. Das sind schon also eine ganze Podcast-Reihe auf Podigy erschienen. Das konnten wir auch sehr gut verbreiten. Wir hatten in dem Projekt eben auch die Möglichkeit, ein gutes audiovisuelles Design, also ein schönes Logo und eine Signation, die die Frauen selber mitgestaltet haben, die mehrsprachig ist, auch zu finden. Und dieses Podcast ist in eine wunderbare, auch ein wunderbares Medium, erstens, weil es unterschiedlich groß und umfangreich und gestaltet sein kann, aber auch um Vernetzungen herzustellen. Also wir haben da mit Freien Radio Wien, Radio Orange zusammengearbeitet. Am 8. März haben hat eine Kollegin der Teilnehmerinnen aus unserer Redaktionswerkstatt eingeladen, und sozusagen wir nehmen einfach diesen Platz und merken auch, dass das auf großes Interesse stößt, weil gerade sozusagen ein bisschen generell gesprochen über Frauen mit Kopftuch wird sehr viel gesprochen, man hört sie selber wenig. Also versuchen da einfach und sie erzählen über ihre Erfahrungen generell im Organisation des Alltags, aber sehr häufig auch über Diskriminierungserfahrungen. Und das ist einfach ein Versuch, das schon hörbar zu machen und eine andere Realität zu schaffen. Was ich habe gemerkt, ist, dass auf großes, also auch außerhalb unserer Teilnehmerinnen-Community auf großes Interesse stößt, weil da wirklich vieles nicht gehört und gesehen wird. Und wir hoffen, dass wir das weitermachen können. Und in unserem Fall wollen wir das auch ganz bewusst. Haben wir eine Ausgabe schon gehabt, jetzt, wo unsere Teilnehmerinnen die Einladenden und die Moderatorinnen waren und haben Personen, die noch länger in Österreich leben oder gar geboren sind in Österreich, eingeladen. Und das so in der Form würden wir das gerne weiterführen. Das sozusagen auch, weil das ist einfach auch gerade bei den Anliegen, die Frauen betreffen, das sind Anliegen, die eigentlich alle Frauen betreffen. Und es ist ganz schwächend und schlecht, wenn das auch zu sehr separiert wird. Und das wäre eigentlich so ein Anliegen, so dass aus diesem Podcast etwas anderes entsteht. Nicht etwas sozusagen, wo Unterschiedlichkeiten sichtbar, aber vor allem Gemeinsamkeiten auch hörbar werden. Genau.
Bedingt durch die Lebensumstände der Frauen wechseln die Beteiligten in diesem Projekt häufig.
Es wechselt auch deshalb, weil es ist so, das Sprechen vor dem Mikro ist eine besondere Art der Sprachperformance, die man eigentlich auch im Unterricht durch Referate oder so Präsentationen durchführen sollte, aber das macht man nicht im im nötigen Ausmaß oder ist doch wieder eine künstliche Situation, und dann ist auch immer die Vernetzung in der Gruppe so wichtig und das Zusammenarbeiten, das findet nicht so viel statt, wie es sein sollte. Aber es macht etwas, die Erfahrung vor einem Mikro schon gesprochen zu haben, und waren relativ viele Frauen dann erfolgreich im Umsetzen ihrer Ziele, dass sie einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit gefunden haben. Oder auch ein freiwilliges Engagement oder sich wo auch widersprochen haben und dadurch eigentlich dann positiv aufgefallen sind, dass wir sozusagen da, die haben dann öfter weniger Zeit dafür, dann empfehlen sie andere, bringen neue Teilnehmerinnen, genau. Und was wir auch machen, wir nehmen diese Podcasts ganz gezielt dann auch in neuen Gruppen als Unterrichtsmaterial, unter Anführungszeichen. Und das passiert dann, da werden manche erstens neugierig und es passiert auch eine medienkritische Vermittlung. Also einfach das Bewusstsein, aber diese Themen gehen mich auch an, ich finde mich sonst nicht in anderen Themen, oder ich finde auch, da ist jemand zu mutig, mit Akzent zu sprechen, weil das wird ja oft sehr, sehr oft auch verbunden mit einem gewissen Mut, ja, oder mit auch Fehler zu machen, und man versteht es trotzdem. Also es ist total stärkend, wo man das so unmittelbar erfahren kann. Mhm.
Solche Projekte, die Menschen einladen, Medien zu machen, Menschen, die das vielleicht nicht in ihrem Berufs- oder Lebensalltag tun, können sehr stärkend sein. Und zwar nicht nur für die einzelnen Personen, die sich mitunter durch die Erfahrungen kompetenter im Sprechen, auf der Bühne oder im sich präsentieren fühlen, sondern auch stärkend für unsere gesamte Gesellschaft. Indem Mediengestaltung partizipativ gelebt wird, passiert Medienreflexion wie von selbst ganz nebenbei, und ein selbstbewusster, gut informierter und reflektierter Umgang mit Medien ist wichtig für die Basis einer Demokratie. Das war der Widerhall. Diesmal mit Beiträgen von Julia Müllegger und Ida Würer. Nachzuhören und herunterzuladen gibt's den Widerhall wie immer auf unserer Seite freiesradio.at. Im Namen des FRS-Teams verabschiedet sich am Mikrofon Magdalena Stammler und sagt Danke fürs Zuhören.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.